Hallo Welt. Das Thema der Woche: unwürdig altern. Altern in Würde. Ein wichtiges Thema auch für digitale Spiele. Denn manche von ihnen lassen sich nach vielen Jahren problemlos genießen. Bei anderen Titeln wiederum müssen wir uns eingestehen, dass die nostalgische Verklärung doch einiges zu kaschieren vermag. Wir sprechen genau über jene Titel, die in unserer Erinnerung besser funktionieren, als sie es tatsächlich tun. Das ist der Pixeldiskurs Podcast Episode 95 mit
Sophie Böhmer
und Stefan Heinrich Simond. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Hey, es ist wieder Sonntag. Sophie.
Ja, hi.
Schön, dass du wieder da bist.
Ja.
Wie geht's?
Ach, ja, ganz gut.
Geht's dir auch so wie mir, dass du eigentlich gerade lieber ein Nickerchen machen möchtest?
Ja, klar. Also es ist nicht unsere gewöhnliche Aufnahmezeit, ne?
Ja, es hat sich alles ein bisschen verschoben, aber Mai. Hast du irgendwie was Schönes erlebt? Geht's dir gut? Hast du die Woche gut verbracht? Bist du noch ganz? Oh, Entschuldigung. Ton ausmachen.
Gibt's ja nicht. Nein, ja, ich bin noch ganz. So, ja, ich hätte einfach letzte Woche keine Zeit. Ausnahmsweise nicht auf den Malediven gewesen, sondern terminliche Differenzen, kann man so sagen. Ja, konnte ich leider nicht mitmachen. Aber jetzt geht's wieder.
Liebe Leute, das ist schon Folge 95. Das ist verdammt nah an Folge Nummer 100. Wir wollen die Folge 100 natürlich zelebrieren in irgendeiner Form. Wir verraten dazu noch nichts weiter. Aber was uns wirklich helfen würde, wenn ihr uns Episode für Episode lauscht oder wenn ihr auch gerade erst zu uns gefunden habt, dann könnt ihr uns ein Grußwort schicken, das wir in der Episode 100 gerne verwenden möchten. Um das zu tun, müsst ihr lediglich ein Telefon eurer Wahl, gegebenenfalls auch das Smartphone, auf dem gerade in diesem Moment dieser Podcast läuft, zur Hand nehmen und folgende Nummer wählen. 06421 968 9229. Es handelt sich dabei dann um einen Anrufbeantworter, den ihr erreicht. Und dann könnt ihr nach dem Piepston eure Grußworte hinterlassen. Könnt uns ein paar nette Grüße da lassen oder was auch immer. Und wenn ihr euch nicht anzurufen traut, dann könnt ihr uns auch gerne in den Kommentaren auf pixeldiskurs.de ein Grußwort schreiben, das wir dann sozusagen im Cast vorlesen. Nochmal die Telefonnummer 06421 968 9229. Außerdem, Sophie, wir haben ja in der letzten Folge hatten wir das Audioquiz.
Ja.
Und wir haben von einigen Leuten, vielen Dank dafür, Audioschnipsel bekommen für künftige Editionen des Audioquizzes. Das heißt also, es gibt durchaus die Möglichkeit, dass wir das in einer der nächsten Folgen, dass wir dann nochmal irgendwie, wir könnten theoretisch sogar noch, ich glaube, noch zwei weitere Audioquizzes machen. Ich habe auch noch ein paar Schnipsel übrig, wir können auch drei machen.
Ja, also, ich habe ja auch noch gar nicht angefangen damit, wenn ich das erstmal.
Wenn starte, du erstmal loslegst.
Ja.
Ja, ich glaube tatsächlich, das Audioquiz ist sehr gut angekommen und es hat auch super Spaß gemacht, muss ich sagen. Jetzt würde mich freuen, das nochmal zu machen, auch mit dir nochmal dabei.
Ja, ich bin ja auch so ein bisschen neidisch, dass ich da nicht mitmachen konnte, weil ich da eigentlich ein sehr, sehr gutes auditives Gedächtnis habe, sage ich mal. Aber ja, dann das nächste Mal. Da bin ich auf jeden Fall dabei.
Ja, machen wir dann in einer der künftigen Editionen. Hast du irgendwas Tolles gespielt?
Oh ja.
Was denn?
Nichts Neues.
Was Altes?
Ja. Mhm. Stardew Valley. Ich meine, ich habe vor zwei Wochen schon mal drüber gesprochen, weil da ja das neue Update rauskam. Und ich bin da, ich versinke da momentan sehr drin. Also es ist verrückt, wie dieses Spiel mich, also es muss nur irgendeine klitzekleine neue Sache dort implementiert werden und sofort hat es mich wieder für die nächsten, sagen wir, mindestens 30 Spielstunden in seinen Krallen. Ich weiß nicht, ich habe gestern ganz viel Zeit damit verbracht und bin dann irgendwann mal auf die Idee gekommen, mir vielleicht mal so nicht wirklich Guides anzugucken, weil ich mich schon als ziemlicher Profi in diesem Spiel bezeichnen würde. Aber einfach genau eher so ein paar Infos zu dem neuen Update, so ob ich irgendwas verpasst habe, was ich zu dem Moment noch ziemlich unwahrscheinlich fand. und hab's dann mal gemacht und dann festgestellt, ja, mir ist tatsächlich was entgangen. Und zwar eines der Dinge, die dem Update eigentlich noch besonderen Wert verleihen. Und irgendwie das Spiel nochmal so richtig aufpolieren für jemanden, der sich im Endgame befindet, so wie ich. Dabei handelt es sich um so eine, ja, um so eine Lupe, die man, wenn man die besitzt, also so ein Item, was man dann einfach hat, was auch keinen Platz im Inventar einnimmt oder so, mit dem man dann so geheime Notizen finden kann. Und auf diesen Notizen sind dann vielleicht auch mal, also sind sowas wie Tipps, wie man mit den Dorfbewohnern am besten umgeht, also wie man sich mit denen anfreundet, welche Geschenke die am liebsten mögen, so verzeichnet. Aber halt auch so kleine Rätsel und kleine Hinweise für spezielle Events, die man dann mit Dorfbewohnern haben kann oder ja, bestimmte Items, die man finden kann und auch ein paar Rätsel, die ich bisher noch nicht herausgefunden habe, wie sie funktionieren. Und das, ich weiß halt jetzt schon, dass mir das mindestens noch mal so um die 10 bis 20 Spielstunden beschert, einfach weil die nicht einfach sind und ich jetzt natürlich auch erstmal versuche, sie für mich selber rauszufinden, wie sie funktionieren, ehe ich es nachgucke. Und ja, ich bin einfach jedes Mal wieder positiv von diesem Spiel überrascht, jedes Mal, wenn ich es anmache.
Das klingt alles so wundervoll und ich habe mir das ja auch mittlerweile zugelegt und möchte es auch beginnen. Daher als Frage, einfach so eine random Frage, die mich interessiert.
Ja.
Hat Stardew Valley ein Ende?
Nein, nein.
Also wird die Geschichte weitergeführt oder geht das irgendwann sozusagen endet die Geschichte und danach geht es sozusagen in so ein Open Continuous Mode, wo man einfach immer weitermachen kann, Beziehungen weiterbauen kann und so weiter?
Das ist schwierig, weil ich nicht genau weiß, was du unter Geschichte verstehst. Also was du jetzt eben für eine Vorstellung davon hast, was Stardew Valley überhaupt für eine Geschichte erzählt. Ich würde sagen, wie kann ich es denn unverfänglich formulieren? Irgendwann ist in diesem Spiel der Punkt erreicht, wo du es nur noch für den Selbstzweck spielst. Also nicht mehr wirklich unbedingt so richtigen Fortschritt hast. Und das könnte man vielleicht als Ende bezeichnen, aber man kann es endlos weiterspielen und das tue ich momentan.
Ja, weil ich habe das, Stardew Valley ist ja in einer Kategorie so mit Harvest Moon und in Harvest Moon war es so, wenn ich mich recht entsinne, das habe ich ja auch einige Male gespielt, dass dann irgendwie das war, okay, man hatte irgendwie 3 Jahre, ne, und dann verging ja auch im Spiel die Zeit, die einzelnen Tage und sowas und die Saisons und nach den 3 Jahren war aber dann Schluss sozusagen, dann wurde dann quasi Bilanz gezogen und ich weiß gar nicht, ob man da auch offen weiterbauen konnte sozusagen an der Farm, da bin ich mir nicht so sicher. Ach, ich freue mich schon so tierisch auf Stardew Valley, allein ja, aus Nostalgie für Harvest Moon.
Also in diesem Spiel gibt's auch Jahr und Jahreswechsel und ich meine, ich glaube, als ich das erste Mal durchgespielt habe und dann auch, also auch bevor irgendwie neue Updates und so rauskamen, also mein erster Spielstand, da habe ich, glaube ich, bis ins 4. Jahr gespielt und danach war für mich soweit alles erreicht. Ich glaube, inzwischen mit dem ganzen neuen Content, der dazugekommen ist, kann man es schon auf 5 Jahre ausweiten.
Wie lange dauert ein Tageswechsel? Wie lange dauert ein Tag in Stardew Valley?
Das kommt ganz darauf an, wie viel Zeit du im Menü verbringst, denn wenn du im Menü bist, wird die Zeit so gesehen pausiert.
Das finde ich erstmal gut schon mal, ja.
Ja, Multiplayer nicht, das ist sehr stressig. Aber ja, wenn du alleine spielst, wird es pausiert und ich würde so schätzen zwischen, also ich glaube, wenn man gar nicht pausiert, sind es ungefähr 10 Minuten und ja, bis so 20, also so in diesem Bereich dauert ein Tag.
Das verschafft mir eigentlich eine sehr gute Überleitung, denn ich spiele ja momentan nach wie vor Final Fantasy 15. Mhm. Ich bin jetzt bei Stunde 60 ungefähr angekommen und bin schon sehr weit fortgeschritten, würde ich sagen, mit den Nebenquests schon sehr weit, mit der Haupthandlung so lala, ja, also die mache ich dann immer, die steht bei mir im Moment so ein bisschen hinten an, wobei ich jetzt auch langsam an den Punkt komme, an dem die Nebenquests überwiegend erledigt sind und nur noch Kleinigkeiten quasi auf mich warten und ich die Handlung weiter vorantreiben kann. Und auch da, ich dachte, ich bringe einfach so jede Woche dann eine kleine Anekdote oder einen kleinen Hinweis aus Final Fantasy 15 jetzt mit, ohne also wenn ich das durchhabe, kann ich dann vielleicht auch was Rezensierendes dazu sagen. Mhm. In diesem Fall möchte ich aber auf jeden Fall herausstellen, dass mir die Aspekte der Lebenssimulation in Final Fantasy XV ganz gut gefallen. Das bedeutet unter anderem, dass man dort auch einen Tageswechsel hat, ja, einen Tagesrhythmus. Ein Tag, auch da ist es so, im Menü wird natürlich der Tag pausiert, aber ein Tag ungefähr 20 Minuten vielleicht hat, 20 ja. Minuten Spielzeit, je nach Wetterlage und je nach Tageszeit sich auch Dinge verändern, sodass nachts beispielsweise Dämonen die Länder bevölkern. Die sind insbesondere in den ersten Spielstunden sehr bedrohlich und man kann sich ihnen eigentlich nicht stellen, man kann da nur fliehen. Jetzt mittlerweile, ich bin jetzt so auf Level 60 ungefähr mit meinen Figuren, also schon ziemlich weit gelevelt, ist das tatsächlich zu bewältigen, die Gefahr. Und das führt aber dazu, man reist ja viel herum mit dieser Boyband um Noctis und seine Friends.
Ja, die Boyband, ja.
Und man ist dann viel im Auto ja unterwegs und fährt durch die Gegend und dieser Tag-Nacht-Wechsel bewirkt, dass man automatisch überlegt, sozusagen so, ach ja, es ist schon 17 Uhr, es dämmert langsam. Ich muss mir jetzt mal überlegen, wo ich dann übernachte, ob ich jetzt campen gehe irgendwo draußen oder suche ich mir ein Hotel. Im Zweifelsfall ist es so, dass die Hotels dafür sorgen, dass man einen XP-Multiplikator bekommt und dadurch schneller aufleveln kann. Bei den Camps dafür kriegt man kostenloses Essen, beziehungsweise man verwurstet die Ingredienzien, die man hat, zu Nahrung. Und dann sind es aber auch all diese Dinge wie, ich muss jetzt mal kurz irgendwie hier mal tanken auch, ne, mein Auto mal auftanken oder ein bisschen aufrüsten, damit es weniger Sprit verbraucht. Man kann das Auto auch waschen, weil es auch schmutzig wird. Auch man selbst wird schmutzig und verdreckt und verschrammt und blutig. Wenn es regnet in Final Fantasy, ist es ganz schön, wenn es regnet, gehen die Frisuren ein bisschen kaputt von den japanischen
das
Figuren.
Das ist cool, das ist sehr cool,
und
ja.
Und hängen dann so schlabberig rum. Und wenn man dann muss man tatsächlich erst übernachten, oder man kauft sich so Styling-Gel.
Das gibt's. Ach, du Scheiße.
Dann sitzt die Frisur auch bei Regen und bei Sturm, mhm. Drei Wettertaff. Mhm.
Beworben von Heidi Klum.
Und das finde ich eigentlich ganz nett. Auch diese Mechanik von, ich gehe irgendwie was essen hier und da. Ich mache Chocobo-Rennen und hänge da im Medaillen. Das ist alles insofern ein bisschen sinnvoll auch in das Spiel eingebunden. Weil die Art und Weise, dass man muss etwas essen. Also man muss es nicht unbedingt tun. Man kann darauf verzichten. Aber das Essen gibt einem tatsächlich doch signifikante Buffs für einen Tag in der Regel. Also es hat zwar eine feste Dauer, die dann runterläuft. Das reicht Durchschnitt ungefähr für einen Tag. Und das ist schon sehr hilfreich, sodass man tatsächlich auch dann überlegt, dass man steht dann da morgens auf, kommt aus so einem Camper raus und dann stehen da irgendwie die so zwei Freunde von dir, die stehen dann da rum und schließen sich dir dann an und sagen dann so, oh, hey, guten Morgen und kommen dann mit dir mitgelaufen und dann geht man erstmal in dieses Restaurant, bestellt sich eine Portion Pommes. Die dann
zum Frühstück.
Ja, also ich habe da schon sehr komische Sachen gegessen, muss ich sagen, würde ich im wahren Leben nicht anfassen. Pommes zum Beispiel,
Pfui, ja.
Und dann holt man sich eben so einen Buff ab, weil man weiß, ich gehe jetzt gleich im Anschluss irgendwie in einen Dungeon, wo mir wahrscheinlich sehr viele Feuermonster begegnen, weil ich einen Vulkan besteige. Also nehme ich so einen Buff, der mich gegen so ein Chili, was mich irgendwie gegen Feuer resistent macht.
So eine Mechanik gibt es bei Stardew Valley auch.
Ja, deshalb bin ich auch gerade darauf gekommen. Ja, also ne, ja. Das sind ja so diese Aspekte der Lebenssimulation, die gefallen mir. Tatsächlich. Die machen Final Fantasy XV wirklich schön. Außerdem kleine Relativierung zu dem, was ich, glaube ich, in der vorherigen Woche gesagt habe. Erkundungen der Welt lohnen sich zu gewissen Teilen doch, muss ich sagen.
Warst du letzte Woche noch anderer Meinung?
Ja, ich habe mittlerweile doch auch einige interessante Sachen da nochmal entdeckt, okay. Wobei ich mir nicht sicher bin. Ich glaube tatsächlich, ich mache das ein bisschen doof, weil ich bin dann so drauf, dass ich natürlich dann auch alles erkunde. Und dann hatte ich jetzt schon mehrmals den Fall, dass ich dann irgendwie so einen Dungeon, für den man auch mal 2 Stunden brauchen kann, kämpfe ich mich da durch und schlachte alles nieder, komme dann am Ende an und besiege dann da irgendwie den Boss. Dann komme ich raus, gehe zum nächsten Outpost und dann sehe ich, dass da der Hunt, so eine Jagdauftrag für diesen Boss quasi ist.
Oh.
Und dann gehe ich direkt wieder rein, wieder durch und besiege den Boss nochmal, weil dann zählt's erst. Ja.
Ja, das ist blöd.
Aber das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen an meiner eigenen ungeduldigen zu geduldigen Spielweise, dass ich alles erst erkunde und dann die. Ne? Aber zu den Erkundungen dann vielleicht nächste Woche oder ein anderes Mal.
Stefan, weißt du, was mir gerade aufgefallen ist?
Was denn?
Heute ist eine ganz besondere Folge.
Warum?
weil ich jetzt mit, genau mit dieser Folge heute genau ein Jahr mit dabei bin. Wow, diese Begeisterung. Nein, also wenn man die Breeding-Folge ausklammert, wo ich ja eigentlich nur Gast war, zu Inside, war genau vor einem Jahr meine erste Folge hier beim Podcast.
Das freut mich sehr. Ja, herzlichen mich Glückwunsch. Auch. Ich find's auch alles schön. Gute zum Geburtstag.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt dabei bin. Wobei, ich weiß es tatsächlich nicht mehr genau.
Ja, du hast doch, hast du den Podcast hier nicht auch, also auch die Version davor schon ins Leben gerufen?
Natürlich, ja, aber ich weiß nicht mehr, wann das war.
Ach so, wann?
Ah, also ich weiß, dass der ursprüngliche, Vorgänger war, glaube ich, irgendwann 2013.
Ja.
Game Lab Podcast oder wie der damals hieß.
Ich glaube auch einfach nur Videospielabor, oder? Ach, keine Ahnung.
Ich bin jetzt nicht mehr so sicher. oder GameLab, das Videospielabor, ich weiß es auch nicht mehr genau. Und jetzt der hier, das weiß ich, muss irgendwie seit 2015, glaube ich, ne? Irgendwie sowas. Irgendwann 2015 müssen wir angefangen haben.
Nee, ich glaube 2016 hast du angefangen, weil da war ich ja auch bei der ersten Folge mit dabei.
Genau, und dann war einige Wochen oder so Pause.
Und dann ich weiß noch, dass ich da schon mit meinem Bachelor fertig war, glaube ich, als du mich gefragt hast.
Wir sind auf jeden Fall schon ziemlich, ziemlich alt. Genauso wie der Großteil der Spiele, die wir jetzt gleich besprechen werden, denn wir schauen uns ja Titel an. Ja, eine gute Überleitung, ne?
Ja, mega. Ich bin sehr beeindruckt.
Heute hab ich ein paar gute Überleitungen parat. Alles am Schreibtisch vorher ausgedacht. Bevor wir jetzt aber uns dem Thema der Woche widmen, spiele ich kurz ein bisschen Ukulele, die ist in den letzten Folgen nämlich zu kurz gekommen und die trauert immer so ein bisschen hier auf meinem Gitarrenständer.
Spiel mich, Stefan, spiel mich. Spielen.
Ach, immer gern geschehen, liebe Ukulele. Dann tue ich die mal wieder zur Seite. Sie wird gewiss noch mal zum Einsatz kommen.
Ja, bitte.
Damit sie auch würdig altert. Unser Thema ist nämlich heute das unwürdige Altern. Altern in Unwürde. Aber diesen Gegenbegriff hast du ja gerade schon festgestellt, bei einer kurzen, ich sag mal, einer tiefgehenden Recherche.
Ja.
Den Gegenbegriff zur Würde gibt es nicht, ne?
Ich glaube nicht. Also ich weiß nicht, ob es dann irgendwie sowas, was wäre denn, Würde wäre doch irgendwie sowas wie Charme oder so, eher so der Gegenbegriff, oder? Oder?
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen schwierig, weil Würde tatsächlich ja auch oftmals ein Begriff ist, der sich am besten negativ bestimmen lässt. Also sozusagen die Würde oftmals durch das definiert wird, was sie verletzen würde. Würde, Konjunktiv. Und ich glaube, deshalb ist es vielleicht ein bisschen schwierig, einen Gegenbegriff zur Würde zu haben.
Ich google mal gerade.
Würde, Antonym.
Das Antonym von... Moment.
Jetzt haben wir die Folge sowieso schon unwürdig altern einfach genannt.
Ach, leider ist es hier jetzt gerade... Naja, das wäre jetzt...
Kraut und Rüben.
Zu umständlich, ja.
Wir befassen uns jedenfalls mit Spielen, die wir früher gespielt haben und die wir vielleicht zu irgendeinem späteren Zeitpunkt nochmal nachgeholt haben, mitunter, weil wir sie vielleicht sehr toll fanden und wir gedacht haben, hey wow, das war doch total super, das schaue ich mir nochmal an oder führe ich mir nochmal zu Gemüte und wo man dann denkt, oh, ach so war das, okay.
Das fasst es eigentlich ziemlich gut, ja.
Und wir haben ein paar Spiele dabei, die aus unterschiedlichen Gründen wahrscheinlich nicht gut gealtert sind. Es gibt ja so Titel, können wir vielleicht nochmal eine andere Folge machen, Spiele, die wirklich ausgesprochen gut gealtert sind. Und dann gibt es aber auch diese hier. Sophie, möchtest du beginnen mit einem Titel, der unwürdig gealtert ist?
Ja, möchte ich. Ich habe eins mitgebracht, was meine Kindheit sehr, sehr geprägt hat. Also nicht so sehr, aber schon ein bisschen. Und das ist Toy Story für den SNES.
Ach ja, das ist tatsächlich zufälligerweise auch eines der wenigen Spiele, die ich als Kind auch sehr viel gespielt habe auf dem SNES. Das erste Toy Story.
Ja, das ist von 1995, also ein Jahr jünger nur als ich. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Und ist so ein, ich weiß nicht, für diejenigen, die es nicht kennen, aber ich glaube, es ist relativ bekannt. Also ich kenne kaum ein SNES-Spiel, was bekannter ist als das. Also so neben Super Mario World oder so, ist das schon echt. Also immer, also ich habe das gegoogelt hier zur Vorbereitung, da waren schon echt einige Infos, Videos, weiß ich nicht, alles Mögliche dazu. Aber trotzdem, also so ein Side-Scroller, Plattformer, Jump-and-Run-Ding so. Und man spielt irgendwie Woody, eben aus Toy Story, dem Pixar-Film. Und muss dann so, keine Ahnung, ja, so Level halt einfach irgendwie schaffen, die irgendwie unterschiedlich gestaltet sind. Und ich weiß, ich habe selber in meiner Kindheit nicht viel selber gespielt, weil ich mit zwei älteren Geschwistern groß geworden bin. Und da kam man dann als jüngstes Geschwisterkind nicht ganz so oft dazu, selber zu spielen. Ich habe denen aber sehr viel dabei zugeschaut und es auch ab und zu mal selber probiert, war aber immer sehr schlecht, weil ich einfach ein bisschen jünger war und kognitiv noch nicht ganz so weit. Und ja, ich weiß noch, also ich kann mich erinnern, dass das für uns eine riesige Challenge war, dieses Spiel. Weil die Level uns damals so erschienen, als seien sie sehr, sehr schwierig und kaum bezwingbar. Und aber dementsprechend natürlich auch durchaus eine gute Unterhaltung, weil sie dann natürlich lange gewährt haben. So. Und ich habe lustigerweise vor, ich glaube, 3 Monaten oder so meine Schwester besucht, die diesen SNES immer noch besitzt und ihn auch noch regelmäßig nutzt. Und da habe ich gesagt, so, oh, lass uns das doch mal wieder spielen. Das ist so eine starke Kindheitserinnerung von mir, dass wir da immer so viel vorgesessen haben. Und dann haben wir uns gegenseitig abgewechselt und das gespielt. Und es hat nicht mal eine Minute gedauert, da habe ich einen dermaßenen Hass gegen dieses Spiel entwickelt, der sich dann durch diese komplette Spielerfahrung durchgezogen hat. Dazu kamen dann noch so Erinnerungen hoch, noch aus meiner Kindheit, die ich dann so ein bisschen verdrängt hatte, die halt auch negativ waren. Dazu gehören zum Beispiel, ich weiß noch, da gibt's so ein Rennauto und so ein Level, wo das einen immer irgendwie überholt und einen so an in die Hacken fährt und man muss immer drüber springen und so. Und immer wenn es bremst, macht es so ein ganz quietschendes, lautes Geräusch. Und das kam dann so und es hat mich so zurückgeworfen in diese Genervtheit, die ich schon als Kind hatte bei diesem Level, weil das einfach nicht gut funktioniert hat. Und das ist so das, was dieses Spiel ausmacht. Es funktioniert einfach nicht gut. Daran ist wenig bis gar nichts, was Spaß macht. Es ist einfach sehr, also ich persönlich finde es visuell auch nicht ansprechend. Es ist irgendwie so dahingerotzt. So, also so wie man so, so Videospielumsetzung eigentlich irgendwie kennt von so Spielen, die irgendwie eher so lieblos umgesetzt sind von Filmen. Gibt's so ein paar Beispiele. Toy Story ist für mich so das älteste Beispiel, was ich so kenne. Und
E.T., ne? Ist das älteste.
Genau, ja, also wie gesagt, was ich so kenne und selber gespielt habe. Mir fällt dann noch so Sachen ein, die ich als Kind total geliebt habe, war Tintenherz zum Beispiel. Da gab's mal irgendwie so eine Adaption für ein Nintendo DS für. Und ich war total begeistert, weil ich das Buch geliebt habe, den Film nicht so sehr, aber die Bücher sehr. Und dieses Spiel war furchtbar. Und genau das ist so die Erfahrung, die ich dann mit Toy Story jetzt vor einigen Monaten hatte.
Das kann ich habe es zwar nicht nochmal gespielt, aber ich kann mich auch daran erinnern, dass ich war auch damals als Kind in so einem Toy Story-Hype. Das war ja auch, wenn ich mich recht entsinne, die erste große Produktion, man würde jetzt sagen so AAA-Produktion, also der Film, in Feature-Länge komplett CGI animiert. Und das Spiel allerdings hatte auch damals schon, fand ich das als ausgesprochen frustrierend, weil einfach dieses, Kollisionsabfrage war ja ein großes Problem.
Riesiges Problem, ist furchtbar.
Man konnte sehr schlecht abschätzen, wann einen etwas trifft. Man konnte auch sehr schlecht abschätzen, wo die Kanten sozusagen sind. Und das ist immer etwas, was bei Jump'n'Runs ganz, ganz existenziell ist, dass man das Gefühl hat, man hat unter Kontrolle, wann man über die Kante drüber läuft und wann man springen muss und sowas. Und das war bei Toy Story bei mir damals schon irgendwie nicht so ganz vorhanden.
In dem Zusammenhang gibt es auch noch die schlimmste Mechanik in diesem Spiel. Woody hat nämlich ein Lasso. Und mit diesem Lasso muss man halt auch spätestens bei dem ersten Endgegner, sage ich mal, muss man eigentlich immer gegen Buzz Lightyear kämpfen. In der einen oder anderen Form. Und spätestens da muss man mit diesem Lasso umgehen können. Weil man den nämlich damit. Nee, man muss so Gegenstände, glaube ich, irgendwie, so einen Gummireifen schießen, der dann auf ihn drauffallen muss, damit er sich nicht mehr bewegen kann. Und dann hat man ihm irgendwie ein Leben abgezogen. So. Und dieses Lasso ist aber so schwierig zu kontrollieren und man kann überhaupt nicht absehen, wann man jetzt trifft und ob man richtig trifft. Und genau, das ist so vielen Zufällen überlassen, ob das wirklich gut funktioniert, dass es einfach keinen Spaß macht. Überhaupt keinen Spaß. Und nach diesem ersten Bossgegner wird es auch ganz schnell absurd schwer. Also wirklich absurd. Ich habe das, als ich das mit meiner Schwester jetzt vor kurzem nochmal gespielt hatte, bin ich weitergekommen als jemals zuvor. Also ich bin, glaube ich, niemals über diesen ersten Bossgegner hinausgekommen, weil der so schwierig, auch da schon so schwierig ist. Ist
noch in Andy's Room am Anfang? Der Bossgegner?
Genau. Nee, der ist dann schon auf der an der Tankstelle.
Ah ja.
Genau, da läuft man so zwischen LKWs durch und deswegen sind da auch Reifen. Keine Ahnung, dieses Spiel ist so doof. Und später, ich weiß nicht genau, wie man da hinkommt, aber ich glaube, nach diesem Bossgegner ist man dann erst in einem Restaurant und steckt in so einer Cola-Dose und muss sich mal verstecken, wenn Kinder vorbeilaufen, damit sie einen nicht bemerken.
Ah, das war cool, oder?
Ja,
in der Cola-Dose.
Das war okay.
Das habe ich auch in guter Erinnerung.
Und ich glaube, danach kommt dann so ein Level, was einfach nicht schaffbar ist.
Diesem Marsmännchen, ist das bei dem Planet Pizza-Ding?
Ja, ich weiß nicht mehr genau, was das Setting davon ist. Also ich weiß nur noch, dass es im Hintergrund, also dass es aussieht wie so ein auf so einem Raumschiff oder so.
Genau, das ist in diesem Planet Pizza Teil.
Genau, und dann sind da so Röhren, wo immer Münzgeld durchfällt und so. Und dann muss man irgendwie auf Felder springen und die verschwinden dann in den Wänden und dann muss man schnell hoch und so. Und dann gibt's auch irgendwie, so eine Art Räder, die einen irgendwie verletzen können oder so. Und das ist unmöglich. Also wir haben es wirklich versucht. Wir sind da ewig dran. Wir haben's, also ich weiß nicht, bestimmt 3-4 Mal unsere Leben daran gewagt und es versucht. Es hat nicht funktioniert, weil es an einer Stelle einfach, man musste genau den Rhythmus finden, um da durchzukommen. Und zwar wirklich gab es nur eine Möglichkeit und es hat nicht funktioniert, das zu treffen. Weil dieses Spiel ja so ungenau ist.
Das war so eine Kombination dann aus Ungenauigkeit und aber auch ein bisschen daraus, dass damals natürlich Spiele auch doch einfach im Durchschnitt schwerer waren, weil sie sozusagen weniger, also gerade solche Titel weniger Umfang hatten, zugleich aber doch den Anspruch hatten, möglichst lange zu unterhalten, weil du ja auch schon gesagt hast, also man hat sich dann die Zähne ausgebissen daran und war dann damit also wochenlang irgendwie mit diesem Toy Story-Ding beschäftigt. So ähnlich ging es mir auch und ich weiß tatsächlich nicht, ob ich sie jemals durchgespielt habe.
Das ist ja auch, also das hat ja dann auch noch diese ätzende Mechanik, dass wenn du dann deine Leben alle komplett verschossen hast, weil du halt nicht weiterkommst, bist du ja komplett zurückgesetzt. Dann gibt es natürlich diese Codes, die du kriegst, die du dann eingeben kannst, um dann an ein bestimmtes, wenn du den Bossgegner abgeschlossen hast, dass du da direkt hinspringen kannst so. Aber es ist halt, du musst ja den ganzen Rotz da ja dann trotzdem nochmal wieder machen, wenn du irgendwo mittendrin gestorben bist. Und das ist, ich weiß nicht, ich finde auch, man kann schon sagen, damals waren die Spiele durchaus schwieriger, aber das Spiel ist nur schwierig, weil es einfach nicht gut funktioniert hat. Nicht, weil es irgendwie anspruchsvoll war oder man irgendwie um besondere Ecken denken musste oder so, sondern einfach nur, weil es nicht gut programmiert war.
Was man ihm aber schenken muss, ist vielleicht, dass die Ästhetik des Spieles, der Filmästhetik sehr gut nachempfunden ist. Ne? Also abgesehen davon, dass es grafisch natürlich nicht so toll ist,
ja, okay.
Hat man immerhin schon, aber gut, das ist natürlich auch keine große Leistung, weil man muss ja auch sagen, dass bei solchen Titeln oftmals die Lizenz zur Verwendung von den originalen Charaktermodellen und sowas ist natürlich das Verkaufsargument.
Ja, und also das, okay, also da stimme ich dir zu, auch wenn ich diesem Spiel eigentlich wenig zugestehen möchte. Aber auch die, ich weiß nicht, auch die Charaktermodelle sind nicht so schön, wie man vielleicht denken würde, wenn man weiß, auch die Sachen, also auch das, der Originalfilm ist irgendwie animiert, also CGI animiert. Da könnte man eigentlich davon ausgehen, dass es vielleicht ein bisschen schöner aussieht.
Gut, aber was war das SNES?
Ja, ja, ne? Ja, das stimmt. Aber na, ich weiß nicht. Ich kann, das ist immer, ich glaube, das ist immer so das Problem gerade bei alten Spielen, weshalb die nicht so gut altern. Immer wenn die irgendwie an so einen besonderen Realismus sich versuchen, dann altern sie schlecht. Also ich meine, wenn man es jetzt mit Super Mario World vergleicht, das ist ja großartig gealtet, das kann man immer noch wunderbar spielen und das liegt auch an der Ästhetik, die halt eben zeitlos ist einfach.
Ja, das stimmt in der Tat. Also Realismus ist immer eine etwas schwierige Sache und vielleicht kann ich damit auch ganz gut, auch hier wieder perfekt zu meinem ersten Titel jetzt überleiten. Es ist, ich muss schon sagen, Toy Story ist ein guter Fund, denn Toy Story ist, glaube ich, einer der wenigen auch Sidescroller, die so richtig schlecht gealtert sind. Oftmals sind Sidescroller gerade aus dieser Zeit ja mit einer Comic-Ästhetik. Mir fällt da als vergleichbarer Titel noch Asterix und Obelix ein, was ich auch dem SNES hatte, was
auch
ähnliche Probleme hatte tatsächlich. Ich glaube aber, das funktioniert noch einigermaßen. Ne?
Ich hab da gar nicht so gute Erinnerungen dran, weil ich das relativ spät bekommen habe. Es war auch mein Spiel, so gesehen. Ich hatte aber eben keine Konsole. Der hat ja meiner Schwester gehört, sodass sie mich nie hat spielen lassen.
Ah,
nur sehr selten. Weil, ne, stand alles in ihrem Zimmer und dann will man auch die nervige kleine Schwester nicht immer in ihrem Zimmer haben. So. Also das kann ich schon verstehen. Deswegen habe ich da nicht so viele Erinnerungen dran. Aber ich weiß noch, dass ich das eigentlich gerne mochte. Aber es war auch schwierig, das weiß ich auch noch.
Ich habe jedenfalls einen Titel, der sehr schlecht gealtert ist, auch aufgrund der Tatsache von Realismusanspruch und vor allem hier noch hinzukommt Dreidimensionalität. Eines der Spiele, das meines Erachtens nach wirklich wahnsinnig schlecht gealtert ist, ist Tomb Raider, das originale Tomb Raider. Interessanterweise sind die Spiele auch, das werden wir sicherlich am Ende noch feststellen, die ich zumindest hier habe, aus einer ähnlichen Zeit, nämlich aus dem frühen 3D-Zeitalter. Und Tomb Raider 1996 habe ich damals gespielt. Zwar weniger das Originale als dann Tomb Raider 2 vor allem, aber auch das erste habe ich damals schon gespielt. Und ich habe dann im Jahre 2012, glaube ich, wobei, ja, nee, 2013 muss es gewesen sein, habe ich einen Buchbeitrag geschrieben über die didaktischen Strukturen im Tutorial von Spielen und habe verglichen das originale Tomb Raider mit dem Reboot von 2013. Zu diesem Zwecke habe ich also dann das originale Tomb Raider nochmal gespielt. Und ich muss sagen, also damals war Tomb Raider für mich so ein bisschen so ein Eye-Opener. Tomb Raider hat mir gezeigt, was eigentlich möglich ist an Gestaltung von Umgebungen, an Rätseln und an Immersion auch irgendwo. Tomb Raider war ein super faszinierendes Spiel, weil man irgendwie das Gefühl hatte, man konnte irgendwie es so viel machen. Und dann habe ich es nochmal gespielt und festgestellt, oh wei, ist das anstrengend. Also es gibt ein Remake wohl des ersten Teiles in der Tomb Raider Anniversary Edition. Die ist, das kann ich dann empfehlen, wenn man den Klassiker nachholen möchte. Da kommt man um einige Probleme drum herum. Aber also, es ist natürlich ganz offensichtlich, dass hier die grafische Präsentation ein großes Problem ist. Man hat die Situation im originalen Tomb Raider, dass die Sichtweite so beschränkt ist, dass man oftmals nicht das andere Ende des Raumes dann sehen kann. Ne? Also weil es halt wirklich, das wird dann einfach irgendwann schwarz.
Geil.
Dazu kommt, dass die Steuerung wirklich furchtbar heutzutage für heutige Verhältnisse ist. Lara, die frühe Lara Croft, die steuert sich also sowas von störrisch.
Ja, Frau halt, ne?
Ja, dieser störrisches Vibe da. Das ist so, also man kann immer nur, man kann einen Schritt gehen, ja. Entweder man macht so große Schritte oder man drückt so eine Art Gen-Taste, hält die gedrückt, so Shift, und dann geht sie aber nur ganz kleine Schritte. Und das Problem ist, wenn man rennt, dann läuft Lara automatisch über die Kanten hinaus und stürzt in den Abgrund. Einfach ganz stur läuft die da drüber. Wenn man gehen gedrückt hält, nicht.
Ja.
Und was man dann mitunter machen muss, ist dann, man weiß dann, okay, ich muss dann jetzt irgendwie so und so viele Schritte gehen. Dann muss ich einmal rollen und dann stehe ich an der Kante. Zum Beispiel solche Geschichten. Ja?
Okay.
Oder wenn ich gehe und mache dann einmal einen Sprung rückwärts, habe ich genug Anlaufplatz, sodass ich irgendwie 3 Felder rennen kann und dann abspringen kann.
Ja? Eine Matheaufgabe im
das
Spiel.
Das hatte wirklich so kleine mathematische Proportionen. Dazu war das dann auch so, dass also die Kameraführung ganz chaotisch war, weil man konnte die Kamera dann auch nur bedingt irgendwie separat steuern. Es gibt auch keine Möglichkeit zu zielen. Lara ist, sobald irgendwie ein Gegner in irgendeiner Form auftaucht, zum Beispiel der berühmte Tiger vom Anfang des Spieles, der dann irgendwie rennt er da so rum.
Ah ja, ich habe das ja selber nie gespielt, aber ich habe meinem Bruder ganz viel dabei zugeschaut und das ist alles so, das weckt das gerade alles so ein bisschen.
Mhm. Ja, in so einer Höhle ist man da am Anfang.
Ja, genau.
Und dann kann man aber auch, man kann nicht zielen, sondern Lara zielt automatisch und man muss halt die Schießentaste einfach nur gedrückt halten. Mhm. Mit anderen Worten, man begegnet dann einem solchen Gegner und man rollt und springt da einfach irgendwie so ein bisschen unkoordiniert rum, solange bis alles tot ist. Ja, das ist sozusagen das
klingt super.
Das Prinzip. Also das war so verstörend, auch die Tatsache, dass die Rätsel, die sind halt super schwer, ne? Also weil das Spiel dir auch nicht viel verrät davon, welchen, wenn du jetzt diesen Hebel ziehst, dann passiert zwar irgendwas, du weißt aber nicht, was in dem Level passiert und bist dann erstmal ziemlich lange unterwegs und ach so, okay, hier ist jetzt was aufgegangen. Okay, und dann, aber wo war das noch gleich und sowas, ne? Koordination ist mir sehr schwer gefallen und ich muss sagen, also das Tomb Raider, dafür, dass es also auch ein sehr einflussreiches Spiel ja auch ist, ist das Original wirklich wahnsinnig schlecht gealtert. Eben weil 3D eigentlich eine relativ komplexe Umgebung und Steuerung, die für ihre Zeit vielleicht revolutionär war. Aber für heutige Verhältnisse wirklich ist es schwer, dahin zurückzukehren. Und du? Was hast du noch mit dabei?
Als zweites habe ich ein Spiel, was ein bisschen älter ist schon, also nicht mehr ganz so weit in der Vergangenheit. Dirge of Cerberus, Final Fantasy VII.
Das war, wie heißt der Typ nochmal, den man da spielt?
Vincent.
Vincent, genau. Vincent.
Ja, Vincent Valentine.
Vincent Valentine, so ein roten.
So ein dummer Name ist. Ja, genau. Ist irgendwie ein Vampir, glaube ich. Ist so ungefähr sein Ding. Irgendwie. Genau, und das ist so ein Third-Person-Shooter. Und auch sehr weit von dem entfernt, was eigentlich das Hauptspiel ausgemacht hat. Also, ne, Final Fantasy VII, einfach ein normales japanisches Rollenspiel. Und ich habe das als, wie alt war ich da? 13-Jährige, glaube ich, oder 14-Jährige, habe ich das mit großem Genuss gespielt. Das einer der Gründe war, dass ich damals sehr tief in dem Lore von Final Fantasy VII gesteckt habe. Das Hauptspiel selber nie gespielt habe, aber alles darum herum, was irgendwie danach noch veröffentlicht wurde, in mich aufgesaugt habe wie ein Schwamm. Also das war auch meine erste Berührung mit Fanfiction und so. Also dieses Fandom, was sich darum auch gebildet hat. Es gibt noch Crisis Core, das ist eines meiner liebsten Spiele. Ich glaube, wenn ich es jetzt nochmal spielen würde, wäre auch die Frage, ob es wirklich so gut gealtert ist, wie ich es im Kopf habe. Aber mir hat es damals sehr viel Spaß gemacht. Und ähnlich war es mit diesem Spiel. Vincent war auch immer natürlich auch immer eine spannende Figur, die mich sehr interessiert hat innerhalb dieser Erzählung um Final Fantasy herum. Und ein anderer Grund war natürlich auch, ich hatte das Gefühl, so gerade so Shooter-Genres waren mir immer sehr, sehr fern, immer schon, sind sie mir immer schon gewesen. Und das war meine allererste Berührung mit einem Shooter überhaupt. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich näher mich so ein bisschen dieser Gamer-Community mehr an, indem ich mal sowas gespielt habe und ich auch sagen kann, ja, ich habe schon mal einen Shooter gespielt. Und habe das insgesamt sehr genossen, als ich es durchgespielt habe. Auch wegen der Geschichte und auch irgendwie wegen der Figuren. Und ich habe mich da auch viel mit Freunden drüber lustig gemacht, aber insgesamt war es eine tolle Erfahrung. Ich war auch sehr stolz darauf, dass ich es zu Ende gespielt hatte, weil es zum Ende, fand ich zumindest, sehr schwierig wurde. Und ich habe es dann, sagen wir, vor 2 Jahren nochmal aus Spaß angemacht, zusammen mit einem Freund irgendwie gespielt, weil wir es eben beide damals so genossen hatten und sind irgendwie aus allen Wolken gefallen, als wir das angemacht haben, weil abseits dieser dieser berühmten Cutscenes, die Final Fantasy auch irgendwie auch sehr, sehr geprägt haben, die dann irgendwie sehr, sehr schön aussehen und irgendwie, die man sich gerne anschaut und auf die man sich eigentlich auch immer freut, sah dieses Spiel echt nicht schön aus.
War das noch PlayStation 1?
Nein, das war schon PlayStation 2 tatsächlich. Also es ist, glaube ich, auch nur für die PlayStation 2 rausgekommen, für nichts sonst. Und ich weiß nicht genau. Also ich habe damals, genau als wir es nochmal ausgepackt haben, habe ich gar nicht selber gespielt, sondern nur zugeschaut. Aber es war halt schon so, dass dass das Levelsystem total undurchsichtig war. Also man überhaupt nicht verstanden hat, was das einem jetzt bringt, wenn man diese oder jene Waffe kauft und dieses oder jenes Teil daran anbringt, um dann irgendwie weiter schießen zu können oder so. Dann war die Mechanik, wie man schießt, auch irgendwie total weird. Man konnte nicht, es war nicht leicht zu zielen, das weiß ich noch.
Da erinnere ich mich auch noch dran, ich habe das nämlich auch gespielt.
Es war auf jeden Fall eine große Herausforderung, überhaupt irgendwas zu treffen von vornherein. Und ich glaube auch, dass es durchaus viele Lücken im Plot hat. Wir haben es nicht besonders weit gespielt, aber bereits der Anfang ist so, so kontextlos. Ich glaube, man wird irgendwie in so ein Dorffest reingeworfen, wo auf einmal alles schief geht, weil Shinra, diese böse Corporation, die da die Leute unterjocht, die auf einmal irgendwie alle überfällt. Und Vincent ist dann irgendwie der Einzige, der sich irgendwie wehren kann. Und dann muss er irgendwie durch brennende Straßen laufen und Leute retten. Und dann, ich glaube, dieser Kampf gipfelt dann darin, dass er auf einem großen Platz ist und so ein Luftschiff, man gegen so ein Luftschiff kämpfen muss, wo dann irgendwie so Roboterhunde runterspringen und Shinra-Soldaten und so. Und dieser Kampf ist ganz, ganz schlimm, weil dieses Flugzeug, was man halt abschießen muss, immer sehr weit außer Reichweite ist. Und wenn man dann noch nicht gut zielen kann, weil einem das Spiel das verweigert, ist es halt kein spaßiger Kampf insgesamt.
Ich erinnere mich tatsächlich auch an dieses Spiel, aber nur sehr vage. Ich hatte das damals, glaube ich, irgendwie mal aus der Videothek ausgeliehen und angespielt. Da war ich ja aber auch schon etwas älter. Und, also was heißt etwas älter, irgendwie 13, 14 oder sowas, glaube ich.
Also so alt wie ich, als ich es gespielt habe. Das kann nicht sein. Das ist von 2006.
Von 2006?
Ist es rausgekommen, ja.
Wow.
Also da musst du schon älter gewesen sein als wow. 13, glaube ich.
Wow. Ja, dann war ich vielleicht wirklich eher so 16, 17. Ja. Weil, also das wäre dann mein Alter. Also diese Phase wäre ich so 16, 17 gewesen. Und ich erinnere mich noch daran, dass ich das angespielt hatte, weil ich ja auch seit jeher großer Final Fantasy Fan war. Aber ich konnte da nicht so viel mit anfangen, muss ich sagen. Ja. Ich habe tatsächlich auch damals dann irgendwie nach dem ersten Level oder sowas, also ich habe das damals dann so praktiziert, dass ich mir Spiele oftmals aus der Videothek ausgeliehen habe, sie angespielt habe und dann geschaut habe, ob ich sie mir kaufe oder nicht. Und das war eine der Entscheidungen, wo ich gesagt habe, nein.
Nein. Also ich glaube, die Begeisterung, die damit einherging, war natürlich, dass ich eigentlich null Erfahrung mit Spielen generell hatte damals. Gerade auch mit etwas neueren Titeln, also da war das ja, glaube ich, auch schon bestimmt 4 Jahre alt, als ich es dann angefangen habe zu spielen, aber ich weiß nicht, also das war, ja, wie gesagt, eines der ersten Spiele, die ich dann auch so selber gespielt habe und auch aktiver gespielt habe und deswegen hat mich das, glaube ich, auch so begeistert, also ich weiß nicht, irgendwann parallel zu der Zeit habe ich natürlich auch Okami gespielt, was halt wirklich wesentlich cooler, besser in jeglicher Hinsicht ist. Aber ich weiß nicht, also ich glaube einfach dieses Gefühl von, ich steige hier in eine Szene ein bisschen mehr ein, in der ich mich vorher fremd gefühlt hat, hat dem Spiel, glaube ich, so ein gewisses Etwas gegeben.
Ich kann dazu auch vielleicht ganz gut anknüpfen, weil nämlich ich habe tatsächlich Final Fantasy VII mitgebracht. Und zwar, ich weiß, das ist jetzt so ein bisschen blasphemisch zu sagen, weil Final Fantasy VII, muss man schon sagen, ist auch nach wie vor ein wunderbares JRPG. Und das kann man durchaus spielen. Es macht durchaus Spaß, ja, in seiner Kernmechanik funktioniert es auch nach wie vor gut, wenngleich es vielleicht etwas rudimentär ist, etwas umständlich, fuddelig mitunter. Speichersysteme irgendwie ein bisschen so, ja, pff, na gut. Aber von der Erzählung her ist es natürlich trotzdem noch episch. Ja, und die Komposition des Soundtracks ist wundervoll, also Scores. Und die Figurenzeichnungen sind mitunter auch recht interessant und die ganzen geekigen Seitenverweise und die Albernheiten, die in diesem Spiel vorkommen, sind immer noch absolut fein. Aber ich habe es aus einem spezifischen Grunde mitgebracht, nämlich aufgrund der Optik.
Ja.
Final Fantasy VII hat damals das Problem gehabt, ich habe das auch nochmal nachrecherchiert, dass es scheinbar intern einen Zwist gab. Nach Final Fantasy VI hatte man sozusagen, war man sich uneinig innerhalb des Studios, ob man, damals ja noch Squaresoft, ob man bei einer eher comichaften Optik bleibt, die ja zuvor die Spiele durchaus hatten, oder ob man sagt, man geht über zu einem realistischeren Stil. Was man letztendlich gemacht hat, ist beides. Indem sozusagen die Figuren im Kampf sehr realistische Charaktermodelle haben. Und die sind auch durchaus ansehnlich, auch heute noch für ihre Zeit. Ja, klar sieht das alles alt aus, klar ist es PlayStation 1, natürlich sieht es doof aus irgendwie, aber das geht schon. Im Kampf hat man natürlich auch den Vorteil, dass man es nicht direkt kontrollieren muss, sondern der über ein Menü im Grunde arbeitet. Aber außerhalb des Kampfes hat man sich wahrscheinlich aufgrund dieses internen Streits dazu entschlossen, diese Comicfiguren zu verwenden, die aus mir überhaupt nicht nachvollziehbaren Gründen, die sind super klobig, die sehen total albern aus, die sind so, dass sie irgendwie, die haben so dicke Kugelschultern und dann so einen dünnen Arm und dann ist der Arm aber unten wieder dick.
Also Popeye-mäßig.
Ja, die sehen so ein bisschen Popeye-mäßig aus, ja. Alle. Und das ist so ein bisschen komisch, muss ich sagen. Also gerade Cloud in Final Fantasy VII, in den Zwischensequenzen fein, in Kampfsequenzen fein, aber da fiel mir das dann teilweise schon auch schwer, das ernst zu nehmen.
Also das ist genau der Grund, warum ich das selber nie gespielt habe, weil es mich einfach visuell sehr abgeschreckt hat. Ne? Wenn man dann irgendwie so diese späteren Umsetzungen, also oder Sequels irgendwie gewohnt ist oder Prequels im Fall von Dirge of Cerberus, oder? Nee, das spielt auch danach. Nee, Crisis Core ist ein Prequel, Entschuldigung. Wo die Grafik halt wesentlich besser ist und die Figuren dann natürlich auch viel mehr Persönlichkeit irgendwie haben, weil sie eben nicht so abstoßend aussehen, auch wenn das jetzt vielleicht ein fieses Wort ist. Aber immer das hat mich immer davon abgehalten, das selber mal auszuprobieren, weil ich immer so dachte, wow, das ist nicht das, was ich mir irgendwie unter Final Fantasy vorstelle.
Ja, es ist vor allem, fällt mir auch doch ein bisschen schwer, das zu vereinen einfach, weil die Charaktermodelle so unterschiedlich sind zwischen Kampf, also man hat sowieso ja immer einen Sprung zur Zwischensequenz hin. In diesem Fall ist es aber wirklich drastisch. Das ist so, als würde man andere Figuren haben beim Rumlaufen, beim Kämpfen und dann nochmal in den Zwischensequenzen. Da muss ich sagen, ist es dann danach mit Final Fantasy VIII, da hat sich ja scheinbar die Realismus-Fraktion durchgesetzt innerhalb von Squaresoft, denn da ist es dann nicht mehr so. Und da ist mir das auch wesentlich leichter gefallen dann. Das finde ich auch, ist ein Spiel, das etwas besser gealtert ist als Final Fantasy VII. Auch wenn,
Acht, ja.
Auch wenn natürlich bei den Final Fantasies dieser Zeit immer zu berücksichtigen ist, dass die Hintergründe sind ja so pre-gerendert. Das ist auf der einen Seite gar nicht so schlecht, weil sie dadurch sehr schick aussehen mitunter. Die Figuren natürlich, die sich dann bewegen, die gesteuert werden können, stechen halt total raus. Ja, sieht man sofort, dass es wie so eine Art Puppentheater dann ist. Aber gerade auf modernen, hochauflösenden Fernsehern sehen diese pre-gerenderten Hintergründe sehr matschig aus. Ist mir auch aufgefallen. Also ja, Final Fantasy VII, wie gesagt, ich möchte gar nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel ist oder dass es insgesamt schlecht gealtert sei, aber die grafische Umsetzung, die Figurenmodelle insbesondere, sind da wirklich so ein bisschen so ein Immersionskiller in diesem Fall.
Ja, also was mir jetzt gerade auffällt an den Beispielen, die wir so haben, ist vor allem, dass sie irgendwie visuell schlecht gealtert sind. Eigentlich so vom, also abgesehen von Toy Story, zumindest vom, zumindest die Erzählung irgendwie trotzdem noch spannend ist oder trotzdem immer noch irgendwie so ein Aspekt drin, dass der irgendwie cool ist. Was ich mich gerade frage, gibt es vielleicht auch Spiele, die irgendwie von der Erzählung her schlecht gealtert sind? Also die irgendwie einfach langweilige Geschichten erzählen, von denen man am Anfang noch, also als Kind vielleicht noch dachte, wow, ich bin so überwältigt davon und dann im Endeffekt ist es dann so,
Also ich hab, naja.
Ist schwierig, ne?
Also ja, nicht so wirklich, weil, also als Kind von der Erzählung überwältigt zu sein und sich später dann eher doof zu finden, ja, das kenne ich aus unterschiedlichen Medienformen.
Ja, ich meine jetzt natürlich spezifisch aus Spielen.
Aber so jetzt, die Spiele aus dieser Zeit oftmals waren ja in ihrer Erzählung doch eher zurückhaltend. Da ist Final Fantasy VII ja schon ein krasses Beispiel, das auch hier auf meiner Liste heraussticht mit einer sehr extensiven Erzählung, die auch nach wie vor spannend ist und spannende Bezüge hat zu, also Umwelt, Klima, diese Geschichten. Ja, es ging ja um Shinra, diesen Konzern, der den Planeten, der den Geist des Planeten außer Gaia. Und das ist insofern eigentlich ganz gut gealtert. Ich weiß nicht, ob Erzählungen als solche altern. Weil das, was altert, ist ja eigentlich der... Oder das, was die Spiele dann so erschreckend teilweise macht, ist ja, dass der technische Status quo sich so schnell entwickelt hat und so rasant auch, so imposant sich entwickelt hat, dass man in der Rückschau auf die Spiele die Optik, die man gegenwärtig gewohnt ist, zumindest in Teilen rücküberträgt auf das, was man damals gespielt hat, weil damals es natürlich Status quo war. Da war Final Fantasy VII aber beeindruckend, ne? Und wenn man das so rücküberträgt, dann ist die Konfrontation mit dem tatsächlichen Material das Erschreckende.
Also ich glaube schon, dass das irgendwie möglich ist, gerade wenn es irgendwie zum Beispiel auch um Darstellung von Minderheiten geht. Es gehört nicht direkt zur Erzählung, aber ist meistens stark daran gekoppelt. Und was vielleicht früher noch irgendwie bahnbrechend und wow, weiß ich nicht, wir haben hier eine schwarze Figur, amazing, ist dann jetzt, weiß ich nicht, 20 Jahre später halt so, wow, ja, das ist ziemlich rassistisch. Sowas gibt's halt eigentlich auch. Also ich glaube, das ist so das, was am nächsten daran herankommt, weil ansonsten die Erzählungen dann doch immer sehr archetypisch sind und einfach nach wie vor immer noch gut funktionieren, solange sie nicht total lieblos hingeklatscht sind.
Ja. Spiele, die vielleicht aufgrund ihrer, auch das, also die nicht mehr in den politischen Zeitgeist passen oder in politischen Diskurse, weil die sich natürlich auch ähnlich wie die Technologie ja relativ schnell sogar entwickeln können, mitunter. Ja. Wobei man sagen muss, auch also diese Aspekte der Kritik von Darstellungen von marginalisierten Gruppen gab es ja damals auch schon. Sie wurden wahrscheinlich aber in Spielen kaum berücksichtigt, wenn wir irgendwie an diese ganzen Atari und C64-Geschichten denken, wo also im Grunde eigentlich ein Freifahrtschein bestand, zumindest keine Reglementierung dessen stattfand und dadurch ja auch Titel zustande kommen konnten, bei denen man heute die Hände über den Kopf zusammenschlägt.
Allerdings.
Bist du dran gerade?
Ja, also ich habe jetzt halt nicht mehr so ganz so griffige Beispiele, weil wie ich vorhin schon sagte, ich habe als Kind gar nicht so viel gespielt selber.
Ja.
Und habe deswegen halt nicht so viele Erfahrungen, die ich dann so wirklich, wo ich sagen kann, damals war es so und heute ist es anders. Weil ich halt natürlich selber erst so mit 13, 14 selber angefangen habe, wirklich selber viel mehr zu spielen, früher nicht. Ich habe halt nur so Sachen, wo ich den Eindruck habe, dass sie früher mal wirklich toll waren, als sie rausgekommen sind, aber inzwischen einfach nicht mehr so geil sind, wenn man sie sich nochmal anschaut. Und ich meine, da haben wir ja auch schon im Podcast häufiger mal drüber geredet. Ich habe jetzt Uncharted noch mitgebracht. Und da ist halt natürlich so, ich kann mir vorstellen, dass als es rauskam, es ein riesen Durchbruch war in vielerlei Hinsicht. Auch wenn es natürlich eine Reproduktion von Lara Croft und Indiana Jones irgendwie ist. Aber trotzdem in der Form natürlich großartig war. Nur ich habe es ja jetzt, wie lange ist das jetzt ungefähr her, dass ich mein Uncharted Odyssey hinter mich gebracht habe? Bestimmt ein halbes Jahr ungefähr. Ich weiß nicht mehr. Mir fiel es sehr schwer, das zu sehen, dieses Bahnbrechende, was Uncharted irgendwie anhaftete, wahrscheinlich mal früher.
Um das zu verstehen, ist es, glaube ich, also müsste man sozusagen sich in den Zeitkontext etwas hineinbegeben und zum Beispiel die späten Tomb Raider-Spiele vor dem Reboot spielen. Und dann wird, glaube ich, relativ schnell offensichtlich, was Uncharted zu dieser Zeit sehr dynamisch gemacht hat und sehr interessant gemacht hat. Weil, wie du sagst, Uncharted hat das Rad zu keinem Zeitpunkt neu erfunden. Es hat nur die Sachen, die schon da waren, gut gemischt und balanciert und perfektioniert, könnte man sagen. Wobei perfektioniert ein starkes Wort ist.
Ja,
sagen wir mal optimiert oder besser gemacht, ja. Aufpoliert. Wobei ich auch sagen muss, zum gewissen Grad kann ich durchaus zustimmen. Denn, also ich meine, das Remaster fand ich, das spielte sich noch einigermaßen gut. das, was.
Stimmt, ich habe ja auch selber nur das Remastered gespielt, glaube ich, ne? Ich habe gar nicht das Original gespielt.
Ja. Hast du bei da hast du aber auch bei Uncharted, bei dem ersten, ne? Kannst du dich daran erinnern, war das so? Hast du mit der Six-Axis-Steuerung teilweise gezielt?
Nee,
siehst du, dann kannst du dich an die schlimmsten Sachen von Uncharted gar nicht erinnern.
Ach, so, wo man irgendwie versucht hat, neue Features der Konsole einzubauen, das hat einfach nicht funktioniert, weil das Feature einfach doof ist.
Genau, wo man angefangen hat und hat mit dem, ich glaube, da war das dann so, dass man mit dem PS3-Controller, der hatte ja diese Six-Axis-Funktion, die irgendwie eine für diese Zeit eine relativ verlässliche räumliche Bestimmung ausmachen konnte. Und dann war das so, dass man, wenn man eine Granate geworfen hat in Uncharted, dann konnte man sozusagen durch Bewegen des Controllers die zielen, wohin die Granate geworfen wird. Und so weiter, wenn du zurückbewegt hast, dann ist der länger geworden, dieser Bogen, ja, und dann kürzer.
Wie furchtbar. Ich meine, die Mechanik fand ich ja so schon schlimm.
Ich muss sagen, ich fand es später in einem Titel, Uncharted Golden Abyss auf der PS Vita, da war eine Sache ganz nett umgesetzt, nämlich diejenige, dass man sozusagen mit dem Gyrosensor durch Bewegung der Vita zielen konnte.
Okay.
Aber dadurch hat man sozusagen das feine Zielen gemacht. Also du konntest schon mit dem Stick auch zielen. Mhm. Und ich fand das gar nicht so schlecht, weil das dazu geführt hat, dass man sozusagen mit dem Stick grob gezielt hat und dann aber intuitiv ging das dann so in Fleisch und Blut über, dass man intuitiv tatsächlich dann die Konsole etwas minimal bewegt hat, um dann sozusagen leichter den Headshot zu kriegen, wenn man so will.
Mit einer Granate?
Ja, nee, da war es dann tatsächlich mit allen Waffen auf der PS Vita.
Ach so, okay, ja, na gut.
Aber ja, genau, also Uncharted, der erste Uncharted-Teil, der ist heutzutage auch aus nostalgischen Gründen für mich ganz interessant. Aber als ich den auch nochmal gespielt habe im Remaster, da gibt es also wenn man jetzt nicht gerade wirklich sich in diese Reihe einarbeiten will und sagen will, ich will das jetzt mir komplett zu Gemüte führen.
So wie ich das getan habe.
Genau, dann ist es eigentlich, würde ich eigentlich sagen, kann man auch mit einem späteren Teil ruhig anfangen. Mhm. Wobei es natürlich einen Reiz hat, dass man dann irgendwie die Figuren auf der ganzen Linie begleitet.
Genau, also genau deswegen habe ich es ja auch gemacht. Also,
hast du eigentlich Uncharted 4 mittlerweile gespielt?
Du meinst warte mal, Uncharted 4, ja.
Uncharted 4, ja,
doch,
ne?
Dann gibt es ja jetzt noch dieses Zusatzding.
Genau, den DLC, den habe ich aber auch nicht gespielt. Ja. Nee, ich habe eine Sache mitgebracht, eigentlich eine ganze Konsole, könnte man sagen. Und zwar das Nintendo 64.
Ja, ich kann, wahrscheinlich machst du dir jetzt so ein paar Feinde.
Das kann ich mir vorstellen.
Ich bin da ganz bei dir, wenn ich ehrlich bin.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich finde das Nintendo 64 auch nicht total schlimm. Auch hier ist ja, also alles, was auf meiner Liste stehen ja auch Dinge. Und das ist ja gerade die Krux daran. Das sind ja auch Spiele, die damals sehr gut waren auch. Ja? Also Tomb Raider auch, das ich als erstes genannt habe, war damals auch fantastisch. Und genauso der Nintendo 64. Ja? Wie viel 3D hältst du aus? Wie oft habe ich mir diese...
Wie viel 3D hältst du aus?
Erinnerst du dich noch? Das war so eine Werbekassette.
Nee,
ich hatte so eine Werbekassette. Eine VHS-Kassette. Und das war von Nintendo. Und da war Werbung drauf. Und da war immer so, dann war dann so eine Art Nintendo-Show, dann war dann so, wie viel 3D hältst du aus?
Das ist so ein dummer Spruch auch einfach.
Und dann ist da alles so durch die Gegend geflogen und dann waren da so Trailer von so Spielen und ich habe mir diese Kassette teilweise mehrmals am Tag angeschaut, weil ich so gerne einen Nintendo 64 haben wollte.
Oh.
Und da gab es dann auch noch das Rumble Pack.
Oh ja.
Also vielleicht können wir das schon mal vorneweg sagen, weil das ist, glaube ich, eines der größten Probleme, das ich heute mit dem Nintendo 64 habe. Das ist der Controller. Der Controller, der nun wirklich, meine N64 steht ja im Game Lab und damals, als ich sie dorthin gestellt habe, vor 3-4 Jahren, habe ich sie auch da nochmal ausprobiert. Und der Controller ist ja so ein Plastikhörnchen, könnte man sagen. Der interessanterweise ergonomisch so geformt ist, dass er eigentlich mit drei Händen gehalten.
Genau, das ist auch mein Problem mit diesem Controller. Ich weiß immer nicht, immer wenn ich den ansehe oder ihn in die Hände nehme, weiß ich nicht, wo ich jetzt was anfasse, keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Das ist einfach wahnsinnig seltsam. Ja. Ich verstehe zwar natürlich, dass man, so macht das ja auch Sony bis heute, ja, dass sie ein Steuerkreuz noch dabei haben und so ist es ja auch jetzt bei der Switch immer noch und das ist ja auch toll. Aber dass da so ein drittes Hörnchen links an der Seite ist, weil man das Steuerkreuz, das kannst du ja auch gar nicht einfach so bedienen, ohne dass du komplett umgreifen musst um dieses Hörnchen herum. Ausgesprochen seltsame Designentscheidung damals schon. Und dann gab es natürlich nur einen Stick, was dazu geführt hat, dass Muss man sagen, bei der PlayStation, bei der ersten PlayStation gab es ja auch lange Zeit keine Analog-Sticks. Ja.
Echt?
Ja, ja, die war am Anfang.
Das wusste ich gar nicht.
Im Laufe der ersten PlayStation-Generation wurde irgendwann im Laufe der Zeit, ich weiß nicht mehr genau wann, gab es das erste Mal diese erweiterten Controller, die dann Sticks hatten. Hm. Und bei der PS2 wurden sie dann Standard.
Ja, ab da bin ich auch so eigentlich erst in Konsolenkram eingestiegen wieder.
Ja, bei der Nintendo 64, da war das so, und das ist auch ein Grund, warum Spiele mitunter schlecht gealtert sind. Da hat man die Kamera mit Knöpfen gesteuert, ne? Also du hattest zum Beispiel bei Super Mario 64 ein Spiel, das zweifelsohne in seinem kulturellen Wert hoch zu schätzen ist. Ja.
Mhm.
Also als Traditionsbestand in der Geschichte der Computerspiele. Ja. Ich hab's damals auch super geliebt und super viel gespielt.
Ich nicht. Ich hab das von Anfang an nicht gemocht, dieses Spiel. Ich hab's nie gemocht.
Warum nicht?
Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass ich auch visuell nicht viel damit anfangen konnte. Ne? Wenn man mit Super Mario World aufwächst, dann findet man das sehr irritierend. Auch diese 3D-Welt. Ich fand das sehr, sehr seltsam und sehr weird. Und ich weiß nicht, ich bin da nie mit warm geworden. Ich fand es immer weird, dass man diese Sterne einsammeln muss und dann hat man irgendwie, ne, dann kann man sich irgendwie in dieser Welt frei bewegen und das war irgendwie nicht das, was für mich Super Mario immer ausgemacht hat. Und es ist immer noch so. Also ich glaube, selbst wenn ich es jetzt nochmal versuchen würde zu spielen, hätte ich da keine Freude dran.
Also jetzt ist der Zugang deutlich schwieriger als damals. Mhm. Weil, also damals war es dann so, dass es für mich schon echt ein tolles Erlebnis war. Ich habe Super Mario 64 sehr geliebt, alle diese Sterne gesammelt und mit dem Yoshi den geheimen Yoshi auf dem Dach irgendwie gefunden.
Ich wollte gerade sagen, gibt es da einen Yoshi?
Ja, man konnte da irgendwie so einen Trick anwenden, da konnte man irgendwie aufs Dach von dem Schloss, wo man eigentlich normalerweise nicht hin konnte und so weiter. Aber ich bringe es alleine aus dem Grund mit, dass die Kamerasteuerung mit den Knöpfen einfach etwas problematisch war. Ja, also sie war damals schon etwas problematisch und ich weiß auch nicht, warum man dann erst viel später auf den Gedanken gekommen ist, dass man das ja auch mit einem zweiten Stick viel besser machen kann. Aber das war oftmals ein Problem, was vielen N64-Spielen dann angehaftet hat. Viele sind gut gealtert, aber die Kamerasteuerung, ja, oftmals ein Problem gewesen.
Ich kann mich erinnern, dass das mit Kingdom Hearts 1 auch noch so war. Ich glaube, das war auch ursprünglich für die PS1 damals rausgekommen, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Mit L1 und R1
genau,
die Kamera drehen.
Das hat mich davon abgehalten, das zu spielen, weil ich da überhaupt, ne, wenn man sein ganzes Leben lang eigentlich immer nur die Kamera mit Sticks gesteuert hat und dann das auf einmal mit Schultertasten machen muss, ist das halt was total gegen den Strich geht und deswegen konnte ich damit überhaupt nichts anfangen.
Das war eine skurrile Entscheidung. Auch die Sache mit dem Rumble Pack. Auch da habe ich interessante Erinnerungen daran, dass damals bei dieser Nintendo VHS-Kassette, übrigens, falls ihr, liebe Leute da draußen, falls ihr diese Kassette noch irgendwie in Erinnerung habt oder falls ihr irgendwie das online findet, dann schickt mir doch mal eine E-Mail an simon@pixeldiskurs.de, schickt mir doch mal das zu.
Weil ich finde, die wollen das bestimmt nicht mehr haben, wenn sie so lange aufbewahrt.
Nicht die Kassette, nein, nicht die Kassette, sondern irgendwie nur ein Video. Ja.
Aha, okay.
Oder auch einfach irgendwie, kann man auch irgendwie entweder abfilmen oder was weiß ich was. Vielleicht gibt es das auch irgendwo online.
Bestimmt.
Würde mich sehr freuen, weil das so einen nostalgischen Wert für mich hat. Und da war auch so eine Sequenz, da gab es dann das Rumble Pack. Und das konnte man extra dazu kaufen. Das hat richtig Geld gekostet. Und das hat dann dafür gesorgt, dass der Controller vibriert hat. Und in dieser Werbung war das so, dass die Person, die da gespielt hat, die ist dann da, hat dann da, ich glaube irgendwie, mit was war das, mit nicht F-Zero, Star Fox. So hieß es, glaube ich, ne? Ja.
Ich glaube schon, ja.
Hat er das dann gespielt und dann, wenn der dann abgeschossen wurde, dann ist dem der Controller aus der Hand gerissen worden, dann ist er irgendwie vom Stuhl geflogen und so. Da ging richtig echt. Und dann habe ich das irgendwie als Kind, habe ich dann so, yeah, ich habe ein Rumble Pack. Und dann habe ich das da so reingesteckt und dann war das so, brrr. Okay.
Oh.
Das war es jetzt. Ist irgendwie super schwer und noch unhandlicher.
Ja.
Vibriert irgendwie einfach nur so ein hohles Stück Plastik in meiner Hand herum. Das war echt komisch, muss man sagen. Also das ist tatsächlich, das ist heute super schlecht gealtert. Was hast du noch?
Ja, wie gesagt, jetzt habe ich halt nur noch so Semi-Sachen, die, ich weiß nicht, da lasse ich lieber dir erstmal den Vortritt.
Ja, also ich habe noch zwei.
Ja, ja, dann mach du mal ruhig.
Und auch zwei, die auch schon ein bisschen arguable sind, würde ich sagen.
Okay.
Das eine ist Operation Flashpoint.
Ja, das kenne ich nicht.
Cold War Crisis von 2001 ist hier in diesem Falle jetzt das jüngste Spiel, das ich rausgesucht habe. Operation Flashpoint ist eine Kriegssimulation, kein Shooter, kein flotter Shooter. Und das war, also ist immer noch ein interessantes Spiel, vor allem auch, weil Operation Flashpoint einen extensiven Editor mit sich bringt, mit dem man eigene Missionen erstellen konnte. Man hatte dort die Situation, und das war, glaube ich, damals auch was sehr Spannendes, oder zumindest für mich sehr Spannendes, dass man sich im Krieg befand, in einer offenen Welt, auf einer Insel. Also kein lineares Wolfenstein oder hier Call of Duty, Medal of Honor und sowas, sondern man war tatsächlich in einer sehr offenen Welt. Man konnte auch selber sich Dinge, also Strategien überlegen und Taktiken auswählen, je nachdem, wie hoch man im Squad eben angesiedelt war. Man musste strikt Befehle befolgen und man war halt nach ein, zwei Schüssen sofort tot. Es war sehr simulationslastig, sehr komplex, auch von den Eingabemöglichkeiten. Das unter anderem ist ein Grund, warum es schlecht gealtert ist. Grafisch ist es auch schlecht, wirklich schlecht gealtert, muss man sagen. Ist natürlich ein PC-Spiel, man kann ein bisschen dran hochschrauben, aber es gibt bestimmt auch Mods, die das ein bisschen aufmotzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die insbesondere, also die Gesichtsanimationen sind wirklich eher so erschreckend teilweise. Muss man schon sagen.
Horror-Trip.
Also es hat schon so ein bisschen was Surrealistisches dadurch.
Ich hab den Eindruck, dass es häufiger so bei solchen Spielen, wo gerade solche so Gesichter oder so das Unheimlichste sind, weil das damals einfach noch so schwierig war, das einfach irgendwie rüberzubringen.
Ja, da war das Gesicht dann oftmals zwar schon, also es waren, glaube ich, schon eingescannte Gesichter, die hatten. Natürlich mit verwaschenen Details nur, ja.
Also die werden ja so drüber gespannt dann über die Modelle, ne? So, dass genau, das irgendwie
wie so
richtig.
Haut, wie
so ja, genau. Also so stelle ich mir das immer vor. Und so habe ich so alte Spiele eigentlich immer in Erinnerung, wo die Leute dann, also, ne, wo dieser Realismusanspruch dann irgendwie drin ist. So ist es bei mir eingebrannt.
Wie so eine darüber gestülpte Lederhaut.
Genau,
ja. Die dann aber auch irgendwie so, das ist dann nicht nur ein Bild, sondern es sind auch zwei oder drei Bilder, weil der kann dann auch seinen Mund bewegen und so, und dann springt das Bild und so.
Oh, furchtbar, ey. Oh.
Das ist ein bisschen gruselig gewesen. Und auch ansonsten ist natürlich die, ich will gar nicht mal sagen so sehr, dass das Missionsdesign ein Problem wäre, weil das ist schon auch dafür, dass es eine Simulation ist, ziemlich, ziemlich gut gelungen. Aber die Optik ist einfach, da ist super, die ist nicht mehr ansprechend in keinster Weise, weil alles sofort sehr, also damals war das halt so, wow, ein Wald und sowas. Jetzt sieht man irgendwie 30 Bäume, die sind identisch und die sind einfach so zusammengeschustert und dazwischen halt so ein paar Büsche, die auch alle identisch sind. Es ist ein bisschen schwer reinzukommen. Man muss auch sagen, Operation Flashpoint, die Serie, hat sich leider später sehr stark zum Negativen entwickelt.
Oh.
Damals war Cold War Crisis, das war für mich ein echt tolles Spiel, für viele andere Leute auch. Und auf LAN-Partys haben wir das immer gespielt, obwohl wir nie eine Mission geschafft haben, weil es super anspruchsvoll war. Später dann mit, ich glaube, hier kam dann irgendwie irgendwas mit Dragon, blablabla, bla bla. Und dann irgendwie Red River war dann der letzte Operation Flashpoint Teil, der also wirklich kaum noch was mit dem Original zu tun hatte. Unterdessen, während Operation Flashpoint sich immer mehr in die Action-Richtung entwickelt hat, hat ein signifikanter Teil des Teams einfach dann ARMA gemacht, Armed Assault,
ja.
Was heutzutage sozusagen die gängige Militärsimulation ist, aus der dann unter anderem auch DayZ entstammt. So ähnlich kann man sich das vorstellen. Wenn du dir vorstellst, DayZ kennst du ja bestimmt oder
ist
zumindest gemeinhin bekannt.
Ja.
So, wenn man das im Grunde zurückverfolgt, könnte man sagen, Operation Flashpoint, Cold War Crisis oder wie wir es damals genannt haben, OPFLA.
Wow.
Es ist wie DayZ,
ja.
Nur ohne Zombies. Und mit einer klaren Squad-Struktur.
Ja, klingt eigentlich ganz gut.
Jetzt geht nochmal deinen letzten jetzt aus.
Ach,
ich habe noch einen nur.
Ich bin irgendwie so ein bisschen unzufrieden mit, die ich jetzt noch so mitgebracht habe.
Findest du
das
selber
halt
nicht so gut?
Ja, also das sind halt so gewisse Aspekte, die aber nicht fair sind eigentlich. Also
okay.
Deswegen lieber nicht.
Dann mache ich noch meinen letzten.
Ja.
Und zwar auch einen, für den ich auch gerne beschimpft werden kann. Nein, beschimpft mich natürlich nicht. Warum sage ich das?
Bitte nicht. Ich habe ein weiches Herz.
Hör mal auch mit dem Quatsch. Nee, ich habe Maniac Mansion dabei.
Ich habe so ein ganz, ganz grobes Verständnis nur davon, was das ist. Deswegen sage es lieber nochmal, bevor ich was Falsches davon halte.
Maniac Mansion ist von 1987 und damit das älteste Spiel das ich hier mitgebracht habe. Es handelt sich dabei um ein Point-and-Click-Adventure von LucasArts, die später dann Day of the Tentacle, Monkey Island und solche Geschichten gemacht haben. Grim Fandango natürlich. Also Maniac Mansion ist insofern, auch hier gilt wieder, Maniac Mansion ist überhaupt kein schlechtes Spiel. Damals auch wahnsinnig spannend gewesen und auch heute durchaus noch spannend zu spielen. Ich kann durchaus empfehlen, es gibt ja ein Remake von Day of the Tentacle. Das ist sowieso genial. Day of the Tentacle spielen und in Day of the Tentacle ist Maniac Mansion komplett enthalten.
Geil.
Als vollständiges Spiel. Man kann in der diegetischen Welt von Day of the Tentacle sich an einen Computer setzen und dann im Spiel das Spiel Maniac Mansion spielen. Maniac Mansion ist schlecht gealtert, weil wie bei so einigen, also oder sagen wir es mal so, die üblichen Punkte treffen hier zu, es ist ästhetisch nicht mehr besonders ansprechend. Es hat einen Pixel-Stil, okay, aber von seiner ästhetischen Gestaltung sind die Figuren wirklich nicht mehr besonders attraktiv, muss man sagen. Die sehen schon echt komisch aus mittlerweile. Umgebungen teilweise auch. Da sind die, also ich sag mal so, die Monkey Island-Spiele zum Beispiel doch noch besser gealtert. Und insbesondere, klar, Day of the Tentacle auch super gut gealtert. Und dann ist aber auch noch ein Problem, dass die Eingabemethode, die entspricht zwar grundsätzlich der Scum-VM, ja, Entschuldigung, nicht der Scum-VM, sondern dem Scum-Prinzip, wo man also sagen konnte, öffne, aber unten so ein Board gehabt hat, ja. Öffne, Tür und sowas. Das funktioniert auch heute noch einigermaßen, würde ich sagen. Ist nicht mehr das Komfortabelste, aber kann man sich schon noch mit arrangieren. Aber hey, die Rätsel sind in Maniac Mansion, die erschienen mir so intransparent mitunter. Das war wirklich, also es war wahnsinnig anstrengend, das zu spielen tatsächlich.
Hast du ein Beispiel dafür? Also was war denn intransparent?
Also ein Beispiel habe ich jetzt gar nicht mehr so im Kopf. Ich weiß noch, also das Problem, was ich mit Maniac Mansion mitunter hatte, ist, dass es gibt eine nette Mechanik, nämlich man hat mehrere Figuren und das heißt ein relativ großes Roster an Figuren. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind. 9 oder irgendwie sowas.
Wow.
Man wählt aber 3 aus und mit denen bestreitet man das Abenteuer. Die steuert man separat und dann kann man halt eben so, mit einer Figur laufe ich dann jetzt dahin und mache das. Dann springe ich zurück, wähle die andere Figur und mache dann mit der das und das. Und jetzt mussten dann bestimmte Figuren Dinge in einer bestimmten Reihenfolge machen. Bestimmte Figuren konnten nur gewisse Dinge triggern. Und es gab dadurch auch unterschiedliche Enden. Es war also schon sehr komplex. Man konnte auch sterben, tatsächlich. Man konnte Figuren verlieren. Und auch das hat einen Einfluss auf das Ende gehabt. Und es war dabei einfach, oder zumindest als ich es jetzt im Nachhinein nochmal gespielt habe, war das für mich eine Geduldsprobe, mitunter herauszufinden, wann, mit welcher Figur, welches Ende und wie. Das hat mich ein bisschen überfordert, muss ich sagen.
Ah, okay. Also gerade wenn man dann so eine Person wie du, die dann natürlich gerne irgendwie alles am besten rausfinden will, ist es wahrscheinlich anstrengend.
Ja, sehr anstrengend. Ja, sehr anstrengend. Ja, also ich sag mal so, das ist halt, die Rätsel sind mitunter sehr ähnlich zu denen von Monkey Island, wo man ja auch so Dinge hat irgendwie wie, weiß ich nicht, jetzt nimm Affe und benutze ihn als Schraubenzieher und solche Sachen. Mhm. Also wo es schon wirklich sehr abstrus wird.
Ja, aber das, ich glaube, da haben wir gerade eben schon drüber gesprochen, das ist ja einfach so von alten Spielen einfach so das Ding gewesen, ne? Also dass die einfach total, dass die Lösungen so absurd sind, dass man da sich ewig den Kopf dran zerbricht und vielleicht dann irgendwann zufällig drauf kommt oder irgendwie das mit Freunden bequatscht und dann kommt man zusammen drauf. So, ne? Also in den Zeiten, wo es noch kein Internet gab, wo man das nicht mal eben so nachgucken musste, wo man Entwickler irgendwie anschreiben musste, damit sie einem irgendwie so Lösungsbücher schicken oder so. Also ich habe letztens von einer Weile ein Let's Play zu Space Quest gesehen, die Person hat es ein bisschen erzählt, dass es genau so diese Erfahrung war. Und da mussten diese Lösungen halt einfach so abstrus sein, damit sie lange halten, ne?
Ja, klar, das stimmt natürlich. Man wollte sich dann ja auch wirklich damit lange vergnügen und tatsächlich auch das als eine komplette Welt erleben und nicht nur als so ein flottes Rätselspielchen. da ist die Erfahrung, muss man sagen, vielleicht bin ich da in meiner Erfahrung auch etwas unfair, weil ich es ja sozusagen in Day of the Tentacle gespielt habe. Auch damals als Kind, muss ich sagen, habe ich es nur bedingt gespielt, habe also keinen umfassenden Eindruck damals gehabt. Aber sagen wir einfach mal so, ich habe mit Maniac Mansion durchaus gekämpft und an einigen Stellen dann auch die Lösung, die ja mittlerweile glücklicherweise online zur Verfügung ist, zu Rate gezogen, um einfach dann das Richtige zu tun.
Ja, ja, klar.
Weil man die ganze Zeit durch die Gegend läuft und keine Ahnung hat, was eigentlich los ist und was man machen muss. Und gerade mit diesen zeitkritischen Dingen in Adventure-Spielen, das finde ich immer sehr schwierig.
Ja, das mag ich auch nicht so gerne.
Hey, liebe Leute da draußen, das war ein Haufen von Spielen, die mal, die mehr oder weniger toll waren, als sie erschienen sind. Und aber zum heutigen Zeitpunkt man durchaus sagen kann, sie sind dann doch vielleicht etwas schlecht gealtert.
Und bevor nicht mehr ganz so toll.
Also bevor ihr uns beschimpft, rate ich dazu, die Spiele selber auch nochmal anzuspielen, weil das tatsächlich nochmal, was ist ja, man kann das leicht nostalgisch verklären und sagen, Tomb Raider, das war doch damals, das war doch großartig, wie kannst du es? Aber dann einfach selber nochmal anspielen und sich nochmal vergegenwärtigen, kann es nicht vielleicht sein, dass da durchaus Nostalgie im Spiel ist, die sozusagen das Urteil da etwas verzerrt. Ansonsten würde mich natürlich, oder uns würde sehr interessieren, welche Spiele eurer Meinung nach schlecht gealtert sind. Das könnt ihr uns gerne in die Kommentare schreiben. Ihr könnt es tun auf pixeldiskurs.de, ohne euch anzumelden, wenn ihr möchtet. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben, simon@pixeldiskurs.de. Ihr könnt uns sowieso immer auf Facebook und auf Twitter erreichen. Und wenn ihr uns direkt unterstützen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun. Ihr könnt auf unsere Webseite gehen und dort einen Spenden-Button in der rechten unteren Ecke anklicken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Sophie, hattest du Spaß?
Auf jeden Fall, ja. Es ist immer schön, mal so ein bisschen aus dem Nostalgie-Nähkästchen zu plaudern.
Vielleicht machen wir nochmal eine Folge mit Spielen, die gut gealtert
ja,
sind.
Ja, sehr gerne.
Als Kontrastprogramm. Hey, und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Habt eine schöne Woche.